Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Yahya al-Sinwar, der Chef der Terrorgruppe Hamas, ist tot. Sinwar galt als das Mastermind hinter dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023, der Auslöser für den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Wir sprechen heute darüber, wer Yahya al-Sinwar war und ob mit seinem Tod auch der Krieg bald enden könnte. Erik Frey, du beobachtest für den Standard laufend die Lage im Nahen Osten und warst auch schon öfters im Podcast dazu bei uns zu Gast. Fangen wir vielleicht so an, wer war denn Yahya al-Sinwar eigentlich?
Yahya al-Sinwar war der mächtigste Mann der Hamas. Er war seit vielen Jahren der Anführer der Hamas, dieser islamistischen, palästinensischen Terrororganisation, die gleichzeitig den Gazastreifen regiert hat. Er war deren Anführer im Gazastreifen. Die politische Führung unter der Führung von Ismail Haniyeh saß in Katar, saß im Exil, aber er war der Mann vor Ort. Und als dann im Sommer Ismail Haniyeh getötet wurde durch einen höchstwahrscheinlich israelischen Anschlag auf ihn im Herzen von Teheran, wurde Sinwar auch zum politischen Anführer dieser Organisation ernannt. Und das hat ihn natürlich zu einer zentralen Figur gemacht. Zusätzlich ist er, und das ist eindeutig bewiesen, er war der Architekt, der Drahtzieher, der Mastermind des Hamas-Massakers, des Überfalls vom 7. Oktober 2023. Damit trägt er auch die Hauptschuld für den Tod von 1200 Menschen und all dem Elend, das danach gekommen ist. Auch für die Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden.
Also das heißt, das ist auf jeden Fall etwas ziemlich Großes, dass er jetzt ermordet wurde. Vor wenigen Wochen wurde ja der Chef der Hisbollah im Libanon erst getötet und ich erinnere mich, dass es damals dann geheißen hat, naja, so einfach wird es bei Sinwar nicht gehen, weil man weiß, er hat schon seit langem keine Kommunikationsmittel mehr bei sich, also keine Handys oder so, über die man ihn orten könnte. Wahrscheinlich hält er sich in der Nähe von Geiseln auf, um eben sich zu schützen. Wie hat man das nun doch geschafft?
Einerseits war es ein Zufall, aus israelischer Sicht ein Glücksfall. Andererseits hat es auch eine gewisse Logik gehabt. Die israelische Armee hat ihn wirklich fast ein ganzes Jahr gejagt. Er konnte sich in diesem riesigen Tunnelsystem, das die Hamas über die Jahre im Gazastreifen aufgebaut hat, man muss dazu sagen, auch mit sehr vielen Hilfsgeldern, die aus dem Westen, auch aus Europa gekommen sind, dort konnte er sich verstecken. Er ist wahrscheinlich von einem Teil des Gazastreifens immer wieder in den anderen geflüchtet, aber die israelische Armee ist ihm immer näher gekommen. Allein dadurch, dass so viele Gebäude zerstört wurden, dass auch so viele Tunnel zerstört wurden. Und offenbar war er zuletzt ganz im Süden des Gazastreifens, in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten, wo Israel auch schon im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder massive und auch blutige Militäraktionen durchgeführt hat. Und von dort scheint er dann sich auf die Flucht begeben zu haben. Er wollte offenbar weiter in den Norden kommen, weil er sich dort sicherer gefühlt hat. Und auf dieser Flucht musste er aus dem Tunnelsystem auftauchen. Er war dann mit zwei anderen, mit Leibwächtern offenbar unterwegs. Und dann gab es einen Beschuss und eine direkte Konfrontation mit israelischen Soldaten, wo diese drei Männer erschossen wurden. Und erst dann, im Nachhinein, das ist am Mittwoch passiert und erst im Nachhinein, erst offenbar am Donnerstag, als man sich dann die Bilder angeschaut hat, als man sich die Leiche angeschaut hat, ist man draufgekommen, das könnte Sinwar sein, das könnte der Mann sein, den man so intensiv gejagt und gesucht hat. Und das hat sich dann innerhalb weniger Stunden auch bestätigt durch den Abgleich des Gebisses und dann auch durch eine DNA-Probe.
Wie hat denn da die Hamas drauf reagiert? Gab es da schon einen Gegenschlag zum Beispiel?
Nein, die Hamas scheint jetzt auch nicht mehr in der Lage zu sein, wirklich sehr stark zu reagieren, obwohl sie noch immer zuletzt auch Raketen nach Israel abschießen konnten. Ihre Verbündeten im Südlibanon, die Hisbollah, hat auch wieder geschossen, aber jetzt auch nicht intensiver als in den vergangenen Tagen. Und auch aus dem Iran gab es jetzt nicht so dramatische Reaktionen. Ich glaube, die Sympathie für Sinwar war außerhalb dieser Hamas unter Führung auch nicht mehr sehr hoch. Viele haben ihm vorgeworfen, dass dass er einerseits die Palästinenser, aber dieses ganze iranische Bündnis von Iran und seinen Verbündeten eigentlich hier in eine Sackgasse geführt hat durch das Massaker, das ja diese ganz, ganz massive israelische Reaktion ausgelöst hat. Ich bin sicher, im Gazastreifen gibt es viele, die ihn betrauern werden, die ihn auch als Märtyrer feiern werden. Aber andere machen ihm inzwischen auch schon große Vorwürfe, dass er letztlich all dieses Elend, was jetzt über diesen Landstrich gekommen ist, mit zu verantworten hat.
Du hast gerade schon gesagt, die Hamas gilt ja schon lange militärisch als angeschlagen. Es wurden auch in den letzten Monaten immer wieder Männer aus der Führungsriege ermordet. Hat das nun noch eine größere Auswirkung auf die Terrororganisation selbst? Könnten sich da Leute, die bisher überzeugt waren, vielleicht sogar abwenden?
Also ob sich jemand jetzt von Hamas abwenden wird, das ist sehr schwer zu sagen. In der Vergangenheit ist es so geschehen, wenn dann Israel immer wieder ja auch Hamas-Führer und andere radikale Palästinenser ermordet hat, dass dann die Bewegungen weder Hamas oder Hisbollah nicht geschwächt wurden, sondern in manchen Fällen sogar mehr Zulauf erhalten haben. Aber Sinwar war schon ein ganz besonderer Preis. Also er war der Mann, der nicht nur das Massaker vom 7. Oktober jahrelang geplant hat, wie man jetzt aus Unterlagen sehen konnte, die Durchführung gesteuert hat, sondern auch den Krieg seither in diesem Jahr absolut geführt hat. Er war die zentrale Figur in diesem Gazastreifen der Hamas. Und ohne ihn ist die Hamas jetzt höchstwahrscheinlich tatsächlich führungslos. Es ist auch sehr schwer für sie, weil ja die verschiedenen Führungspersönlichkeiten ja sehr schwer miteinander kommunizieren können. Sobald sie Handys oder andere elektronische Geräte verwenden, können die Israelis sie aufspüren. Also es kann sein, dass die Hamas jetzt wirklich auch einfach von der Spitze her gelähmt ist und ohnehin schon sich immer weniger bewegen kann, weil Israel in einem Jahr wirklich alles zerstört hat, was die Hamas hatte an militärischer Ausrüstung oder den größten Teil, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass der Kampf damit zu Ende ist.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Schauen wir vorher vielleicht noch nach Israel. Es sprechen ja viele Menschen davon, dass dieser 7. Oktober für viele Israelis nie geendet hat, weil das einfach so ein traumatisches Erlebnis war, das einfach alles verändert hat. Jetzt ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, der sich das ausgedacht hat, tot. Wie haben denn die Menschen in Israel darauf reagiert?
Ja, also es gab einen Jubel, es gab Feiern, es gab Begeisterung. Ich glaube auch, es könnte auch die politische Position und die Popularität vom israelischen Premier Benjamin Netanyahu wieder stärken, der ja massiver Kritik auch schon seit einem Jahr ausgesetzt ist. Gleichzeitig aber vergessen wir nicht, der Grund für dieses anhaltende Trauma ist das Schicksal der Geiseln. Es sind noch immer 101 Israelis in der Gewalt der Hamas, wobei man befürchten muss, dass ein Großteil von denen gar nicht mehr lebt. Aber die Angehörigen dieser Geiseln fordern ja schon seit Monaten einen Deal, ein Abkommen. Und dadurch, dass jetzt diese Geiseln noch immer dort in größter Gefahr in Gefangenschaft sind oder möglicherweise tot sind, hat auch der Tod von Sinwar, so sehr er auch dem Wunsch nach Vergeltung, nach Strafe bei so vielen Israelis entspricht, nicht unbedingt das Trauma des 7. Oktober jetzt beendet.
Man hat ja auch gesagt, dass diese Geiseln eine Art Lebensversicherung für Sinwar sind. Könnte das jetzt dazu führen, dass es vielleicht einen Austausch gibt, dass diese Menschen freikommen?
Also diese Lebensversicherung für Sinwar, davon ist man ausgegangen. Und das war auch wahrscheinlich der Grund, warum die Israelis möglicherweise schon länger gewusst haben, wo man ihn finden konnte, aber ihn nie angreifen wollte, weil man befürchtet hat, dass er sich mit Geiseln als eine Art Schutzwall umgeben hat. In diesem Situation jetzt, wo er dann getötet wurde, war das nicht der Fall. Dort war keine einzige Geisel irgendwo in der Nähe. Also offenbar ist er wirklich schon aus diesen sicheren Positionen, wo er war, geflüchtet. Aber ob jetzt die Chance auf die Freilassung der Geiseln gestiegen ist, das kann niemand sagen. Einerseits war Sinwar sicher ein großes Hindernis für die Freilassung, weil er ein beinharter Verhandler war, weil er immer wieder auch neue Forderungen gestellt hat, weil er möglicherweise die Freilassung gar nicht wollte, weil er dann gewusst hat, dass ihm ja dann sein wichtigstes Druckmittel verloren geht und alle Geiseln hätte er keinesfalls freigelassen, sondern höchstens nur noch einzelne. Allerdings ohne ihn, ohne eine politische Führung, ist die Frage, ob die Hamas überhaupt noch in der Lage ist, einen Geiseldeal auszuhandeln. Man weiß auch nicht genau, wer hat jetzt die Geiseln? Kontrolliert das überhaupt jemand? Sind die nicht irgendwie verstreut und es fehlt überhaupt an einer Führung in der Hamas, die sagen könnte, okay, wir machen jetzt ein Abkommen mit den Israelis und auf diese Weise können zumindest ein Teil der Geiseln freikommen. Und dazu kommt auf der anderen Seite, Netanjahus Regierung möchte natürlich einen Erfolg vorweisen und das wäre sehr wohl auch fürs ganze Land und für ihn, wenn die Geiseln freikommen würden. Aber der Krieg ist noch nicht zu Ende, aus Sicht der Regierung. Die Israelis beherrschen den Gazastreifen noch nicht und innerhalb dieser Regierung gibt es zumindest starke Kräfte von den rechtsextremen Parteien, die sagen, wir wollen nicht nur die Hamas zerstören, wir wollen auch den Gazastreifen wieder besetzen, wieder kontrollieren, möglicherweise auch mit israelischen Siedlern wieder neu ansiedeln, auf diese Weise dort Bewohner, dort neue Siedlungen schaffen. Und da dies im Moment sicher noch nicht möglich ist, kann es auch sein, dass Israel hier nicht zu den Zugeständnissen bereit ist, die notwendig wären, um auch jetzt mit dieser massiv geschwächten Hamas-Führung, aber auch mit den verbündeten arabischen Staaten, die hier vermittelnd eingreifen, wie Ägypten, wie Katar, zu einem Abkommen zu kommen. Also deswegen ist die, wenn man die Stimmen der Angehörigen der Geiseln zuhört, sind die noch gar nicht euphorisch, sondern eigentlich sehr besorgt, dass sich für das Schicksal ihrer Liebsten noch gar nichts geändert hat.
Über die komplizierten Verhandlungen zu einem Geiseldeal haben wir auch vergangene Woche in unserem Schwesterpodcast Inside Austria gesprochen. Da ging es vor allem auch darum, wie sich Österreich daran beteiligt, denn es ist auch noch ein israelisch-österreichischer Doppelstaatsbürger im Gazastreifen gefangen. Wer sich dafür interessiert, also gerne nachhören. Ich verlinke die Folge auch in den Shownotes.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Erik, du hast Benjamin Netanyahu, den israelischen Premier, schon angesprochen. Wie hat er sich denn jetzt geäußert? Das muss ja ein wahnsinniger Erfolg für ihn sein.
Ja, also er war sehr glücklich, hat erklärt, das ist das Ende des Bösen der Hamas, auch im Gazastreifen, also nicht nur eine Erlösung für Israel, sondern auch eine Erlösung für die Palästinenser im Gazastreifen. Und das stimmt ganz sicher. Ich meine, die Hamas hat eine brutale islamistische Diktatur dort geführt, auch schon vor dem 7. Oktober und jetzt diese Bevölkerung auch in diesen Krieg letztlich hineingeführt oder hineingezwungen. Also das war sicher eine positive Botschaft. Wie es danach weitergeht, hat er nicht so klar gesagt. Er hat sogar eigentlich gesagt, der Kampf ist noch nicht zu Ende, unsere Mission ist noch nicht erfüllt.
Israels stärkster Verbündeter sind die USA. Gab es da schon Meldungen?
Ja, Joe Biden hat sich auch geäußert, hat gesagt, das war ein guter Tag für die Welt. Auch da weint niemand, Simba eine Träne nach. Aber da kommen jetzt andere Signale an Israel. Die USA drängen ja schon sehr lange auf einen Deal zur Freilassung der Geiseln, aber auch zur Einstellung der Kämpfe. Und Bidens Regierung hofft jetzt, dass man damit jetzt in diesem Augenblick dieses Ziel auch erreichen kann und versucht jetzt Israel zu drängen und Netanjahu zu drängen, mache jetzt den Deal, stelle die Kämpfe ein. Das hat aus amerikanischer Sicht zwei Gründe. Erstens einmal ist dieser andauernde, seit über einem Jahr laufender Krieg, eine große Belastung auch für das amerikanische Ansehen in der arabischen Welt, schwächt auch die USA in ihrem Prestige. Aber es schadet auch Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris im laufenden Präsidentschaftswahlkampf. Denn gerade unter linken Demokraten gibt es viele, die die anhaltende Unterstützung der USA für Israel sehr kritisch sehen. Und in zumindest einem ganz wichtigen Bundesstaat, in Michigan, wo eine große arabisch-amerikanische Bevölkerung lebt, könnten diese arabischstämmigen Stimmen den Ausschlag geben, dass viele von denen zwar nicht für Trump stimmen, weil Trump ja noch viel pro-israelischer wäre, aber gar nicht zur Wahl gehen und damit Harris dem Bundesstaat Michigan und dessen Wahlpersonen und damit möglicherweise sogar den Wahlsieg kosten könnten. Also wenn es jetzt wirklich innerhalb der nächsten Woche zu einem Deal käme, wäre das ein großer Erfolg, nicht nur für die Biden-Regierung, sondern auch für die Demokraten und für Harris. Aber aus israelischer Sicht, vor allem aus Sicht der israelischen Regierung mit ihren rechtsextremen Koalitionsparteien, ist möglicherweise das nicht, was sie wollen.
Erik, das klingt jetzt für mich so, als wäre der Tod des Hamas-Chefs aber nicht das Ende des Krieges.
Es ist sicher noch nicht das Ende des Krieges. Es gibt sicher noch Tausende, auch noch bewaffnete Hamas-Kämpfer. Es gibt noch immer Raketenabschussbasen. Und das heißt, Israel sieht diesen Krieg noch nicht als beendet. Aber eine Schlüsselperson ist eliminiert worden, ist ausgeschaltet worden. Und möglicherweise könnte dieser Tod jetzt das Ende des Krieges einläuten, zumindest einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe. Allerdings die politische Lösung für den Gazastreifen ist damit noch immer in weiter Ferne. Es ist noch immer völlig unklar, wenn die Kämpfe eingestellt werden, wer wird dann dieses zerstörte Land oder diese zerstörte Region regieren? Wird die Hamas wieder dort das Sagen haben, was Israel keinesfalls will? Wird Israel wieder den Gazastreifen besetzen und verwalten, was erstens einmal auch aus israelischer Sicht auch eine gar nicht wünschenswerte Option ist, weil man sich dann wieder hineinbegebt in eine Bevölkerung, die israelische Soldaten als Feinde sieht, weil das wieder auch viele Opfer auf israelischer Sicht kosten wird? Oder wird es vielleicht doch gelingen, eine größere politische Lösung zu finden? Und das würde zum Beispiel, dass andere arabische Staaten eine Art von Friedenstruppen und eine Verwaltung einsetzen. Oder aber, was ja eigentlich die USA, die Europäer und viele andere fordern, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die palästinensische Regierung im Westjordanland, die Kontrolle über den Gazastreifen übergeben wird. Auch das ist gar nicht einfach, weil zwischen der führenden Partei dort, der Fatah und der Hamas, seit vielen, vielen Jahren eine Todfeindschaft besteht. Und das größte Hindernis dafür ist, dass dies aus palästinensischer Sicht nur akzeptabel wäre, wenn eine Lösung auch für das Westjordanland, nämlich eine Lösung, die in Richtung eines Palästinenserstaates ginge, diese Aufgabe akzeptabel wäre. Und das ist etwas, was die derzeitige israelische Regierung und Netanyahu und seine rechten Verbündeten dezidiert ausgeschlossen haben. Also es könnte sehr gut sein, dass das politische Part bleibt und dass da möglicherweise die Waffen bald ruhen werden, weil einfach auf Seiten der Hamas fast niemand mehr da ist, der kämpfen kann oder der organisiert kämpfen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Krieg zu Ende ist und dass es zu einem Frieden kommt.
Das heißt, es bleibt also noch einiges im Unklaren, selbst wenn man jetzt einem Kriegsende vielleicht einen Schritt näher gekommen ist. Und wir werden auch wahrscheinlich im Podcast noch öfters darüber sprechen. Vielen Dank aber dir, Erik Frey, heute für diese Einschätzungen.
Sehr gerne.
Wir melden uns jetzt gleich nochmal mit dem Meldungsüberblick des heutigen Tages. Wenn Ihnen die Folge aber jetzt schon gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns das mit einer guten Bewertung oder auch einem netten Kommentar zeigen. Und falls Sie es noch nicht haben, dann können Sie den Podcast natürlich auch gerne abonnieren. Überall dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Wir sind gleich zurück.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Österreich gehen heute Freitag die Gespräche zwischen den Parteichefs der drei größten Parteien zu Ende. Herbert Kickl von der FPÖ trifft heute auf Andreas Babler von der SPÖ. Zuvor haben beide schon im Laufe der Woche mit ÖVP-Chef Karl Niehammer jeweils unter 4 Augen gesprochen. Diese Gespräche hatte ja Bundespräsident Alexander Van der Bellen verordnet. Die Parteichefs sollen klären, wer denn nun tatsächlich mit wem regieren könnte. Andreas Babler hat sich außerdem auch noch mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler getroffen. Dann sollte die SPÖ in eine Regierung kommen, dann ist da die wahrscheinlichste Variante eine Dreierkoalition mit der Volkspartei und einer der beiden kleineren Parteien. Was bei diesen Gesprächen überhaupt herausgekommen ist, das ist bislang noch nicht bekannt. Sollte sich am Wochenende da irgendetwas tun, dann lesen Sie das natürlich auf der Standard.at. Zweitens, im russischen Fernsehen war diese Woche eine Reportage zu sehen, die der ORF für die Nachrichtensendung ZIP2 produziert hatte. Nur wusste der ORF nichts davon und die Reportage wurde auch inhaltlich so verändert, dass russische Propaganda daraus wurde. Eigentlich ging es im Beitrag um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Russland und dass diese trotz aller Bemühungen des Kremls spürbar sind. Im russischen Bericht wurden etwa Passagen über Kriegstote entfernt und ganz allgemein hieß es, in Russland sei alles bestens. Die russische Bevölkerung wird seit Beginn des Krieges mit solcher Propaganda gefüttert. Eine Erhebung hat dazu erst gezeigt, dass selbst unter den 20%, die gegen den Krieg eingestellt sind, nur 7% Russland als den Aggressor werten. Für alle anderen ist der Westen schuld und Russland ein Opfer. Und drittens, unter der Ruinenstadt Petra in Jordanien wurde eine rund 2000 Jahre alte Grabstätte entdeckt. Die Stadt und vor allem ihre riesigen in Stein gemauerten Grabtempel kennen die meisten wahrscheinlich aus den Indiana Jones Filmen. In der bisher unberührten Grabstätte darunter wurden nun Überreste von 12 Menschen gefunden, darunter auch Kinder. Und außerdem ein Teil eines Gefäßes, das vermutlich einmal ein Krug gewesen ist. Details zu diesem spektakulären Fund hat unsere Wissenschaftsredaktion recherchiert. Nachzulesen auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann ist heute auch eine neue Folge Edition Zukunft erschienen. Dort finden Sie ein Gespräch mit einer Oma for Future, eine Pensionistin, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Am Wochenende gibt es wieder eine neue Folge Inside Austria und am Sonntag auch ein neues Video aus unserer Serie Österreich erklärt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at und wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, ich wünsche ein schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 € monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.